Morgen. So, der Toni hat mich gebeten, euch nochmal eine kleine Info weiterzugeben. Die Predigt, der Gottesdienst wird heute auch übersetzt in englischer und in persischer Sprache. Richtig, Toni? Jetzt vielleicht nochmal eine Info für den Fall, das, was brauchen. Hinten gibt es das Headset, könnt ihr euch also hinten abholen. Ich wollte schon immer mal in Persisch predigen, von daher kann ich das heute ohne große Mühe schaffen. Ja, guten Morgen. Ihr müsst mich vielleicht zwischendurch mal warnen. Ich habe schon Sorge gehabt, irgendwie heute Nacht schlecht geträumt, dass ich irgendwie im Becken lande. Von daher, wenn ich irgendwie ein paar Schritte zu weit nach hinten mache, dann warnt mich bitte. Wir feiern heute Taufe. Okay, das geht besser. Wir feiern heute Taufe. Yes. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was im Himmel abgeht, wenn wir Taufe feiern. Das ist eins der wichtigsten und elementarsten Schritte, die wir gehen können in unserem christlichen Glauben. Ich selber bin ja christlich groß geworden. Ich habe das irgendwie von klein auf so mitbekommen. Und ich habe erst tatsächlich so durch meine Frau, die nicht christlich aufgewachsen ist, die, sagen wir mal, erst später zum Glauben gefunden hat und für die Taufe echt ein Riesenschritt war, ein Riesenfest war, die das echt auch immer richtig feiert, ist es für mich tatsächlich auch im Nachgang erst nochmal so richtig groß geworden. Von daher dürfen wir mit dem Himmel feiern heute und ich lade euch ein, das einfach mit unseren Täuflingen diesen Tag echt perfekt zu machen. Wir dürfen sie begleiten, wir dürfen sie an diesem Schritt, an diesem Tag heute unterstützen und von daher genau, feiert das richtig und das ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Besonderes. Ich möchte mit euch heute nochmal mir Noah anschauen. Wir haben ja jetzt die letzten Sonntage viel von Empowerment gehört, also befähigt sein, befähigt werden, gestärkt werden. Und dann habe ich gedacht, naja, durch Noah können wir das auf jeden Fall auch, wenn wir uns das mal so ein bisschen anschauen. Und sein Leben und was er so ein bisschen erlebt hat. Viele kennen die Geschichte natürlich, Arche Noah, auch wenn man jetzt vielleicht nicht von Kindertagen an im Gottesdienst war. Das ist, glaube ich, so eine Geschichte aus der Bibel, die man durchaus kennen kann. Genau, und wir wollen da mal so ein bisschen reinschauen. Und ich möchte mit euch starten. Jetzt muss ich einmal gucken, ob das schon, genau. Da reinschauen. Und zwar möchte ich mit euch beginnen, ganz am Anfang in der Bibel, im 1. Mose 1, 31 steht, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. Wir lesen hier aus der Schöpfungsgeschichte und Gott hat die Welt erschaffen und alles, was er gesehen hat und alles, was er erschaffen hat, war super und Gott selber hat gesagt, es war alles sehr gut. Ich glaube, wenn Gott Stiftung Warentest sehr gut drauf macht, dann können wir davon ausgehen, das ist auch ziemlich gut. Und Gott war zufrieden und Gott hat sich das angeguckt und dann hat er die Menschen geschaffen, Adam und Eva. Da möchte ich gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen, aber das ist die Geschichte. Und wenn man jetzt mal ein paar Seiten weiterliest in der Bibel, dann gibt es im 1. Mose 6, 6 und 7, lesen wir, das tat ihm weh und die Rede ist von Gott und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten und auch die Vögel in der Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Und wie gesagt, es sind ein paar Seiten in der Bibel und ich finde es schon krass, dass Gott irgendwie ein paar Seiten später irgendwie zu der Erkenntnis kommt und sagt, das, was eigentlich super war und das, was echt toll geworden ist, ich bereue das, ne? Und hätte ich das niemals gemacht. Erstmal finde ich es krass, dass Gott überhaupt so eine Aussage trifft, aber auch der Gedanke echt heftig, dass Gott sich das anschaut und sagt, hätte ich das bloß nicht gemacht, das war irgendwie ein Fehler. Nur was war passiert? Es sind einige hundert Jahre vergangen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Gott hat das geschaffen und eine Woche später saß er irgendwie auf seinem Thron und hat gedacht, irgendwie blöd gelaufen, sondern es waren einige hundert Jahre vergangen. Die Menschen zu diesem Zeitpunkt sind ja auch noch was älter geworden als wir heute. Und in den Versen davor lesen wir, dass Gott sich die Menschen anguckt und im Grunde alle Menschen nichts mehr von Gott wissen wollten und irgendwie ihren Weg gegangen sind. Und die Bibel spricht von einem Gesetz der Grausamkeit unter den Menschen. Also jeder Mensch hat so das gemacht, was er für richtig hält. Keiner hat mehr nach Gott gefragt. Und wenn Gott von dem Gesetz der Grausamkeit spricht, dann können wir uns, glaube ich, vorstellen, was das irgendwie bedeuten kann. Dass es nicht besonders schön war und dass die Menschen nicht besonders nett miteinander umgegangen ist. Und da, genau an der Stelle, setzt dieser Vers ein. Das tat ihm weh. Und er bereute es, dass es so gekommen ist, dass die Menschen nicht mehr nach ihm gesucht haben, dass die Menschen nicht mehr nach ihm gefragt haben und auch nicht mehr sich an das gehalten hat, was er eigentlich für sie geplant hatte. Und dann steigen wir ein im Prinzip in die Geschichte von Noah, der nämlich als einziger oder als einer der wenigen ein Leben geführt hat, das Gott gefallen hat. So lesen wir das in der Bibel. Und Gott spricht zu Noah und sagt zu ihm, baue ein Schiff. Und sein Versprechen an ihn ist, du sollst überleben. Wir haben gerade eben diesen Vers gelesen, Gottes Plan war, die Menschen sind so schlecht geworden, ich bereue es, dass ich die Menschen erschaffen habe, dass ich sie ausrotten möchte, dass die Menschen es nicht mehr verdient haben, auf dieser Welt zu leben, die ich erschaffen habe. Aber es gibt einen, den Noah, der führt das Leben, das ich mir wünsche und das ich mir vorgestellt habe für die Menschen. Und deswegen sagt Gott zu Noah, baue ein Schiff und dein Versprechen oder mein Versprechen an dich, Noah, ist, du sollst überleben. Und dann lesen wir in 1. Mose 6, Vers 22, also auch da nur wieder nur ein paar Verse weiter. Noah tat alles genau so, wie Gott es ihm befohlen hatte. Und auch das ist schon verrückt, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anschaut in der Geschichte, in der Bibel, dass es bis zu dem Zeitpunkt natürlich keine Schiffe gegeben hat. In manchen Übersetzungen steht, du sollst einen Kasten bauen. Und Gott hat Noah ganz genau gesagt, so und so soll das aussehen, es soll so und so groß sein, so breit sein, 3 Stockwerke, hat ihm gesagt, welches Holz er benutzen soll und ganz klare Anweisungen gegeben. Und wenn ich mir das mal so, wenn ich da so reinversetze, dann stelle ich mir das schon krass vor, dass Gott vielleicht zu mir sagt, hey Simi, die Welt ist irgendwie nicht mehr das, was ich mir so drunter vorstelle, du sollst mal das und das tun. Und das ist irgendwas, was es noch nie gegeben hat. Also ich weiß nicht, versucht euch mal da so rein zu versetzen in die Lage von Noah, dass er irgendeine Anweisung kriegt, auch mit der Maßgabe, dass die Menschheit dadurch ausgerottet werden soll. Und Noah glaubt Gott und ist so fest in seinem Glauben, ist so fest mit Gott verbunden, dass er sagt, naja, ich glaube meinem Gott und ich vertraue ihm, dass er einen guten Plan hat. Er hat mir persönlich auch ein gutes Versprechen gegeben, also tue ich das. Vielleicht, um uns auch noch mal so ein bisschen in die Situation klar zu machen, vielleicht noch mal ein paar Fakten, damit uns so ein bisschen bewusst ist, wie war die Situation. Also Noah war 500 Jahre alt, als er Vater wurde. Er hatte 3 Söhne. Und auch das habe ich ja eben schon gesagt, die Menschen sind damals etwas älter geworden als wir heute. Können uns das jetzt kaum noch vorstellen, dass wir irgendwie mit 500 Jahren, dass wir überhaupt so alt werden, aber dass wir überhaupt mit 500 Jahren dann erst Vater werden, das schaffen wir ja heute alles ein bisschen früher. 600 Jahre alt war Noah ungefähr. So sagt uns das die Bibel, als die Flut kam. Also nachdem er das Boot gebaut hat, die Arche gebaut hat, das Schiff gebaut hat, war er 600 Jahre alt. Interessant finde ich auch an der Stelle, dass es Hinweise in der Bibel darauf gibt, dass es bis dahin keinen Regen gegeben hat. Also in der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass er die Welt über Tau, über Morgentau bewässert worden ist, über die Flüsse. Aber es gab keinen Regen bis zu diesem Zeitpunkt. Das heißt also, die Frage, woher dieses ganze Wasser kommen soll und diese Flut kommen soll, die Gott Noah angekündigt hat, ist ja auch so ein bisschen spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch jetzt an irgendwas vorstellt. Man ist ja manchmal bei so Science-Fiction-Filmen oder so, manchmal so, ja, was für eine Idee, ne? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das so ist. Aber so muss es ungefähr gewesen sein für Noah. Also es gab keinen Regen. Die Frage war, woher soll so viel Wasser kommen? Und trotzdem baute er dieses Schiff. Und die Flut als solche, auch das können wir in der Bibel nachlesen, hat ungefähr mit allem, also vom ersten Tropfen an, sage ich mal, Regen, ungefähr ein Jahr gedauert. ne, bis das Wasser komplett wieder abgelaufen war, bis die Bibel sagt, dass der Boden wieder trocken war, hat die Flut ungefähr ein Jahr gedauert. Das heißt, im Grunde kann man davon ausgehen oder kann man wirklich sagen, die Perspektive, in der Noah sich da befunden hat, war absolut hoffnungslos. Er wusste, die Menschheit soll ausgerottet werden. Ich habe ein Bauprojekt vor mir, das ich eigentlich gar nicht schaffen kann. Wie soll ich das machen? Es soll Wasser kommen. Ich habe keine Idee, wo das überhaupt herkommen soll, was Gott da vorhat. Und ich weiß auch nicht, ob ich das selber überleben werde und wie das alles funktionieren soll. Also die Hoffnung und die Perspektive, die da war, die war absolut hoffnungslos. Und insofern komme ich aus diesen Fakten, die wir jetzt gerade so ein bisschen gesehen und erlebt haben, eigentlich die Frage auch für uns heute vielleicht, wie wärst du damit umgegangen? Wie wäre es für dich gewesen, wenn du dich da mal hineinversetzt, wenn du von Gott einen Auftrag bekommst, ein Ziel vorgegeben bekommst, du sollst das und das tun, aber alles spricht eigentlich dagegen, dass das irgendwie gut gehen kann. Wie gehst du damit um, wenn eigentlich die Situation völlig hoffnungslos ist? Und wie gehst du damit um, wenn Gott dir ein Versprechen gibt und du kannst es eigentlich überhaupt gar nicht sehen? Du kannst eigentlich gar nicht daran glauben, dass das wirklich passieren kann. Und ich bin ganz ehrlich, bei mir in meinem Leben hat es schon oft Situationen gegeben, wo Gott mir vielleicht was gesagt hat. Wir haben es auch vor ein paar Wochen von Michael gehört, wenn Gott in unser Leben spricht. Da war Michaels guter Tipp, nicht vielleicht direkt alles immer rausposaunen, sondern vielleicht erstmal drüber nachdenken und mitnehmen, im Herzen groß werden lassen. Auch in meinem Leben gab es Situationen, wo ich dachte, da hat Gott zu mir gesprochen oder wo Gott zu mir gesprochen hat und ich da saß und sagte, das kann gar nicht sein, das kann gar nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Und ich gedacht habe, naja, du wartest erstmal ab und halt erstmal die Füße still, wenn Gott das wirklich will. Dann wird er das vielleicht schon irgendwie machen. Ne? Der Punkt ist aber, wir sehen bei Noah, er hat eben nicht abgewartet und er hat nicht irgendwie sich hingesetzt und gesagt, naja gut, Gott, wenn du das willst, dann schauen wir mal, was passiert. Irgendwie wirst du ja vielleicht so ein Schiff, ich wache morgens auf und dann steht das da oder so. Ne? Oder jemand bringt mir irgendwie Holz vorbei, ohne dass ich irgendwas bestellt habe. So ist, glaube ich, wenn ich so an mein Leben denke, so bin ich ganz oft eingestellt, dass ich denke, ja gut, wenn Gott das will, dann warte ich mal ab, ne, und dann wird Gott das schon irgendwie regeln und dann wird Gott mir so den Weg bereiten und alles steht da und ich muss irgendwie nur noch machen. Aber Noah und an Noah sehen wir, dass Noah gegangen ist. Noah hat nicht besonders groß nachgedacht, so wirkt es zumindest von dem, was wir lesen, sondern gesagt, Gott, ich hab dein Wort, ich habe dein Versprechen, auf geht's, ich fange an. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir lernen dürfen. Wir lernen, wenn wir im Glauben gehen, wird Gott seine Versprechen halten. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Prinzip für uns ist, was wir auch immer wieder neu erlernen dürfen. Und nicht eben abwarten, bis irgendwie ich das nächste Zeichen habe oder bis ich ganz sicher weiß, das ist jetzt genau der richtige Moment und Gott bereitet das irgendwie vor und kaut das Essen vor und ich muss es nur noch schlucken, sondern dass wir im Glauben gehen und dass wir die Schritte machen, die er von uns erwartet und die er von uns möchte. Und wir dürfen uns sicher sein, dass Gott dann sein Versprechen hält, so wie es erst bei Noah eben auch gemacht hat. Im Hebräer lesen wir genau das, Hebräer 11, Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Das ist genau der Punkt. Ne? Noah hat nicht abgewartet und nicht irgendwie geguckt, dass Gott das nächste Zeichen setzt und das nächste Wunder macht, bis er losgegangen ist, sondern er hat im Glauben darauf vertraut, dass das, was Gott ihm sagt und das, was Gott ihm verspricht, Wirklichkeit wird und ist losgegangen und ist losmarschiert und hat Gottes Willen vollbracht. Es gibt eine Geschichte, die möchte ich euch erzählen. Ich habe es leider noch mal gesucht, aber im Umzug ist, glaube ich, dieses Buch irgendwie verloren gegangen bei uns im Haus. Es gibt von David Wilkerson, das war ein Mann, der in Amerika, in New York, einen ganz, ganz großen Dienst vollbracht hat. Der hat ein Buch geschrieben, oder es gibt ein Buch über ihn, das heißt Das Kreuz und die Messerhelden. Und David Wilkerson, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, das kann ich euch wirklich empfehlen, war in einem Bezirk, im Bereich von New York unterwegs, wo wirklich Gewalt geherrscht hat, wo Prostitution war, wo Drogengeschäfte war. Wenn ihr mal irgendwie bei Netflix, gibt es ja ganz viele spannende Serien, so Drogengeschichten und Mafia und so. Wenn man da mal so ein bisschen guckt, dann weiß man, hat man vielleicht eine Idee davon, wie sowas tatsächlich abgeht. Und David Wilkerson hatte den Auftrag, da eben genau zu wirken und hinzugehen. Und gerade in diesen Orten, wo wirklich auch die Polizei sich fernhält, wo kein Polizist freiwillig hingehen würde, da hinzugehen und von Jesus zu erzählen und die Menschen zu erreichen. Und es gibt in diesem Buch eine Geschichte, und er hat in seinem Leben mehrfach Morddrohungen bekommen durch seinen Dienst und durch seine Arbeit da in diesem New Yorker Bezirk. Und Gott hatte zu ihm gesagt, ich kann das jetzt nur sinngemäß so ein bisschen erzählen, weil ich, wie gesagt, dieses Buch nicht mehr gefunden habe und nicht mehr genau nachlesen konnte. Aber Gott hatte ihm ganz klar gesagt, du sollst nochmal da hingehen, in diesen, weiß ich nicht, in die und die Straße, und da predigen und da die, ja, weiß ich nicht, die Prostituierten irgendwie rausholen und die für die da sein. Und er wusste, David Wilkerson wusste, wenn ich das mache, dann kann es sein, dass ich auch umgebracht werde. Das ist im Prinzip ein Todesurteil, weil, wie gesagt, die fackeln da nicht lange rum, wenn da jemand kommt, der irgendwie was anderes will als die Drogendealer oder sonst wer und die Mafia, dann wird das Problem eben beseitigt und dann ist gut. Und das wusste er und hat gedacht, naja gut, das ist schon ein Hammer, was Gott jetzt gerade von mir verlangt. Und es war dann so, dass er in dieser Geschichte und in dem Buch erzählt, dass er dann gegangen ist und dass er auf Gott vertraut hat. Und dann war es tatsächlich so, dass er bedroht wurde und jemand auf ihn zugerannt kam mit einem Messer in der Hand und auf ihn einstechen wollte. Und er weiß dann selber nicht mehr so genau, wie er aus dieser Situation rausgekommen ist. Und dann geht es in dem Buch weiter, dass er Jahre später diesen Menschen wieder trifft und er hat das irgendwie überlebt und diesen Menschen, der ihn quasi abstechen wollte, wieder trifft. Und dieser Mensch, der sagt ihm, hey, in dem Moment, wo ich das Messer auf dich einstechen wollte, habe ich gesehen, wie Engel um dich rum standen und mich davon abgehalten haben und ich habe mir selber die Hand gebrochen dabei. So, und das ist so eine Geschichte, die habe ich noch so ganz, ganz krass in Erinnerung von diesem Buch. Und das ist genau das, was ich damit meine. Wenn Gott dir und mir sagt und einen Plan von uns hat und uns sagt, das und das möchte ich, dass du das tust, dann wird er uns beschützen, dann wird er den Weg bereiten. Aber wichtig ist, dass wir gehen und dass wir nicht darauf warten, dass das alles schön ist und die rosa-rote Brille anziehen, sondern durch unser Glauben, durch den Schritt, den wir gehen, wird Gott da sein und wird seine Versprechen halten. Wenn wir so ein bisschen weiter gucken in der Geschichte von Noah, dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, den ich ganz spannend finde, und zwar 1. Mose 8, Vers 20. Und da lesen wir, Noah baute einen Opferaltar für den Herrn. Da nahm er welche von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln und opferte sie darauf als Brandopfer für den Herrn. Vielleicht nochmal zur Geschichte. Wir haben gelesen, Noah hat das Schiff gebaut, die Flut hat ein Jahr gedauert. Irgendwann war es dann soweit, dass Gott Noah gesagt hat, hey, jetzt ist die Flut vorbei, der Boden ist trocken, du kannst rausgehen, nimm die Tiere mit, die du mit auf das Schiff genommen hast, und ihr sollt jetzt wieder neu, mit dir möchte ich neu beginnen, ihr könnt jetzt wieder auf die Welt gehen. Das war die Situation. Und ich finde es schon echt verrückt, dass Noah, das Erste, was er macht, ist von den reinen Tieren jeweils und von den reinen Vögeln jeweils ein Tier nahm und es als Brandopfer für den Herrn nahm. Wir müssen uns das mal vorstellen. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt vor 2 Jahren, wir kriegen es ja jetzt durch immer mehr mit. Wir haben selber Hochwasser mal gehabt. Auch hier in der Gemeinde gibt es ja den einen oder anderen, der wirklich auch selber betroffen war. Aber es gibt ja tatsächlich nichts, was mehr Schaden anrichtet als Wasser. Ne? Also es geht überall hin, es kriecht in jede Ecke, es macht alles kaputt, es reißt Häuser mit und es bleibt letztlich nichts mehr so übrig, wie es vorher war. Und wir lesen von dieser Flut in der Bibel, dass die Flut so hoch war, dass sie 7 Meter über dem höchsten Berg war. Ne? Also es war wirklich, die komplette Erde war voll Wasser. Und die Menschen, die nicht auf dem Schiff waren, die waren ja auf der Erde. Und ich weiß nicht, vielleicht will man sich das auch gar nicht so genau vorstellen, aber wenn ich da mal so ein bisschen mich reinversetze und mir vorstelle, all das Wasser ist weg und der Rest ist irgendwie übrig geblieben und liegt da rum, dann muss das kein netter Anblick gewesen sein. Das muss echt furchtbar gewesen sein. Und alles muss zerstört gewesen sein. Und Noah geht aus diesem Schiff raus und das Erste, was er macht, ist von dem bisschen, was noch übrig geblieben ist. Die Bibel sagt, es sind 8 Menschen übrig geblieben, von jeder Art 2 Tiere. Nimmt Gott von dem, was wirklich nur noch übrig geblieben ist, was ja wirklich nicht viel war, nimmt Noah etwas und opfert es dem Herrn als Danke. Und das hat mich zu der Frage geführt, wie gehen wir eigentlich mit den Dingen um, von denen wir nicht viel haben. Also wir können uns zu die Frage stellen, vielleicht genau vorher noch ein paar Fakten, das, was ich gerade gesagt habe, 1 Jahr Flut, die Welt ist zerstört, 8 Menschen haben überlebt. Und die Frage ist, wie gehst du mit Mangel um? Und ich fand das absolut vorbildlich, dass Noah in dieser Situation wirklich als erstes Opfer darbringt für Gott als Dankeschön. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, naja gut, was ist in unserem Leben? Ist Zeit vielleicht so ein Ding, wo wir nicht viel von haben? Geld ist vielleicht etwas, wovon wir immer zu wenig haben. Ressourcen, also das, worauf ich zurückgreifen kann, das kann ja alles Mögliche sein. Gaben, also das, was Gott mir in mein Leben gegeben hat und was er mir anvertraut hat, dass ich das nutze oder dass ich sage, davon habe ich gar nicht so viel. Was mache ich damit? Noah hat das, was wenig war, das, was eigentlich Mangelware war, was absolute Mangelware war, hat er eingesetzt, um Gott zu ehren. Und die Frage für mich ist, ja, wie gehen wir damit um? Wie gehst du mit dem Mangel um, den du in deinem Leben hast, den du vielleicht verspürst, der da ist? Und ich glaube, wir dürfen ganz neu durch Noah lernen, wenn wir unseren Mangel Gott geben, wenn wir das für ihn einsetzen zu seiner Ehre, dann wird Gott diesen Mangel sinnvoll nutzen erstmal und auch vermehren. Auch das sehen wir in ganz vielen Geschichten, auch in anderen Stellen der Bibel, dass Gott das nutzt und dass Gott nicht sagt, jo, alles klar, danke, tschüss, sondern dass er das dir auch wiedergibt und 100-fach wiedergibt, gerade wenn es etwas ist, wovon du nicht so viel hast. Und da möchte ich uns ermutigen, ein Stück weit von Noah zu lernen und von ihm zu profitieren und zu sagen, das, was ich, wovon mir vielleicht was fehlt, das möchte ich ganz bewusst Gott geben und da möchte ich die Herausforderungen annehmen. Ein weiterer Aspekt aus der Geschichte, auch da lesen wir ein bisschen weiter. 1. Mose 9, 9 bis 14. Ich schließe meinen Bund mit euch, mit euren Nachkommen und auch mit allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde leben, den Vögeln, den Landtieren und allen kriechenden Tieren. Ich gebe euch die feste Zusage, ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen. Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache. So. Ich habe das überschrieben mit ein Denkmal bauen. Jesus oder Gott an der Stelle verspricht nach der Flut, nachdem das alles passiert ist, verspricht er uns Menschen, dass das nie wieder passieren wird, sondern dass er so eine Form der Vernichtung nie wieder vorkommen wird. Und als Zeichen dieses Bundes setzt er quasi ein Denkmal und sagt, der Regenbogen, den wir auch heute noch sehen und immer wieder mal sehen können, ist mein Zeichen, meine Erinnerung daran, dass ich mich, dass das auch nie wieder passieren wird. Ich finde es schon verrückt und auch schön tatsächlich, dass wenn so ein Regenbogen ist, ich muss da immer dran denken, wenn ich einen Regenbogen sehe, dass ich immer denke, ach guck mal, jetzt denkt Gott gerade daran. Ich weiß gerade, was Gott denkt. Und es ist ja tatsächlich so, er sagt das hier und das dürfen wir auch glauben. Er hat es versprochen und er hat ein Denkmal gesetzt und als Versprechen für uns, dass es diesen Bund gibt und dass er dass wir für immer an seiner Seite sein dürfen und leben dürfen. Und auch da können wir ja für uns was mitnehmen. Also ein Denkmal habe ich da nochmal aufgeschrieben, ist ein Zeichen, eine Erinnerung, ein Versprechen. Das dürfen wir an der Stelle glauben. Gott schließt einen Bund, auch mit uns. Auch da lesen wir ja ganz viele. Es gibt wenige Bünde, die Gott tatsächlich geschlossen hat. Aber den Bund, den Gott schließt, der ist für ewig und für immer und ewig gültig. Spannend finde ich auch an der Stelle Josua. Auch das ist eine Geschichte, die wir lesen, irgendwann aus dem Volk Israel, das auszieht aus Ägypten und irgendwann ins verheißene Land kommt, also in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und als das passiert ist, baut Josua ein Denkmal für Gott. Und die Begründung ist, damit jeder, der hier vorbeikommt, sich daran erinnert, was Gott getan hat. Und insofern ist die Frage, die wir uns vielleicht stellen, hast du schon mal für dich persönlich ein Denkmal gebaut? Es ist doch so, dass wir, und so zumindest wenn es um mich geht oder wenn ich an mich denke, ganz oft Dinge vergesse oder mich ganz schnell an Dinge gewöhne. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein neues Auto gekauft hat. Am Anfang ist es ja so, dass man sich riesig freut und jedes Mal denkt, boah, jetzt wann darf ich das nächste Mal fahren und der Geruch ist toll und ich genieße das richtig und es macht richtig Spaß und so. Und dann, wenn man vielleicht ein halbes Jahr irgendwie später sich in das Auto setzt, naja gut, dann ist von dieser Aufregung, die man vielleicht am Anfang hatte, gar nicht mehr so viel übrig und man denkt irgendwie, ja gut, ist halt mein Auto, ne? So sind wir Menschen, glaube ich, dass wir uns an Dinge gewöhnen und dass wir vielleicht auch vergessen, wie toll die eigentlich sind und dass es irgendwie ja, zur Gewohnheit wird. Und deswegen hat Josua damals dieses Denkmal gebaut und gesagt, hey, ihr sollt es nicht vergessen. Ihr sollt nicht vergessen, was Gott für euch getan hat. Und denkt mal an euer eigenes Leben. Das ist vielleicht auch nochmal eine spannende Frage, die ihr mit in eure Kleingruppen nehmen könnt. Wenn ihr euch das nächste Mal trifft, einfach mal sich Gedanken zu machen, was sind eigentlich Stationen in meinem Leben, wo Gott echt was getan hat und wo Gott echt was bewirkt hat, die ich vielleicht gar nicht mehr so präsent habe, die ich vielleicht vergessen habe. Wo ich wirklich in den ersten Wochen, wo ich immer wieder oder wenn ich drüber nachdenke, wieder auch begeistert bin und mich über Gott freue, über das, was er getan hat. Aber so im Alltag, naja, es ist irgendwie weg, ne? Von daher, das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Ist die Frage, hast du persönlich für dich Denkmäler gebaut? Vielleicht musst du es dir aufschreiben, das hilft manchmal. Ich habe auch so ein Buch, das habe ich letztens gefunden, das habe ich als Jugendlicher geschrieben mit ganz vielen Gedanken, mache ich leider heute nicht mehr ganz so zuverlässig, aber eigentlich müsste ich das auch wieder anfangen, dass ich aufschreibe, hey, das war so krass, dass Gott das gemacht hat. Und vielleicht mal 3 Jahre später mal reingucken und sich nochmal erinnern, hey, okay, krass, das war ja auch mal passiert. So, ne? Und deswegen ist mein Wunsch im Prinzip für uns alle, dass wir mehr Denkmäler bauen für uns persönlich, für uns als Kirche. Wir haben jetzt zum Beispiel in Leverkusen, all das, was in den letzten Jahren jetzt in Leverkusen passiert ist, ist echt krass und es ist ein Wunder und es ist super toll und super schön, das mitzuerleben. Und es wäre doch schade, wenn wir irgendwie in 10 Jahren hier sitzen und denken, ach ja gut, Leverkusen, ne? Das ist schon schön, aber wie das eigentlich war, man vergisst es irgendwie, ne? Und das ist gar nicht böse gemeint, aber so sind wir Menschen. Vielleicht könnt ihr gemeinsam mit mir aufstehen zum Abschluss. Ich würde gern noch für uns beten und segnen. Ich würde es aber gern ein Stück weit anders machen, dazu gleich nochmal einen Satz mehr. Ich möchte euch aber einladen, wenn Gott euch angesprochen hat, wenn ihr gemerkt habt an dem einen oder anderen Punkt,
ja, hat der Heilige Geist irgendwas in euch bewegt und ihr denkt, das muss ich irgendwie festmachen mit Gott, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit. Vielleicht sitzt du auch hier und hast irgendwie noch gar nicht so viel mit Gott zu tun und hörst heute das erste Mal. Da möchte ich auch dich einladen, zu Gott zu kommen und für ihn zu ihm zu beten. Gott ist in diese Welt gekommen. Wir haben es heute schon gehört. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Und Gott wusste, dass du hier bist. Und Gott möchte dich. Und Gott hat Interesse an dir. Und deswegen darfst du zu ihm kommen. Wir sind alle hier, weil wir an einen Gott glauben, der echt ist und der ganz persönlich zu einem spricht. Und das möchte ich, da möchte ich die Einladung aussprechen. Wenn du heute hier bist und irgendwie denkst, ich will mehr von diesem Gott erfahren, mehr von diesem Gott sehen und ich weiß gar nicht so viel, dann sprich doch nach dem Gottesdienst einfach mit Menschen, die so ein Namensschild umhaben. Wir sind gern für dich da. Und ich würde gerne, statt dass ich jetzt einfach für alle bete, würde ich gerne, Toni hat es so eben so schön gesagt, es ist schön, wenn wir mal laut werden als Kirche, dass wir alle gemeinsam beten. Und dass wir für jeden, der hier ist, einfach jeden segnen und dass wir gerne die Hände erheben. Ich bete hier auch einfach mit, dass wir für Menschen beten, die Gott kennenlernen wollen. Dass wir für Menschen beten, die neuen Schritt gehen wollen, die neuen Glaubensschritte gehen wollen. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir jetzt einfach gemeinsam im Moment beten, gerne alle laut. Und ich würde dann den Abschluss machen. Danke, Jesus, dass du da bist. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du sprichst, Jesus, und dass du uns verändern möchtest. Ich danke dir, dass du uns das Versprechen gegeben hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Jesus, du bist gestorben am Kreuz für unsere Schuld. Wir dürfen zu dir kommen, jeden Tag, jede Nacht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest heute ganz besonders. Ich möchte dir die Täuflinge ganz besonders hinlegen. Heute ist schön, dass sie heute diesen Schritt gehen. Wir freuen uns, dass wir mit ihnen feiern dürfen. Seid gesegnet im Namen des Herrn.